Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird, Selah. Darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde, Selah. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zu der Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann, Selah. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viele Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Psalmen lesen ist immer eine coole Sache. Ich habe mich gefreut, als der Olli mir gesagt hat, dass wir diesen Sommer durch die Psalmen gehen, weil ich das manchmal gemacht habe, so in der Sommerzeit, einfach mal die Psalmen gelesen, wo ich sonst in meiner regelmäßigen Bibellese vielleicht an anderen Stellen bin. Einfach mal zwischendurch die Psalmen, das tut gut. Oder manche machen es, das ist auch eine gute Tradition, bei manchen sonntags einen Psalm zu lesen, den Sonntagspsalm. Denn die Psalmen, die kehren so das Innerste von uns nach draußen. Das ist so aus dem Leben raus, wir werden es auch gleich sehen. So wie du es erleben kannst, so wie es David erlebt hat. Es ist ein paar Jahre her. Da ist mir Folgendes passiert. Ich hatte mit jemandem Beef, also nicht direkt, aber es hatte jemand etwas über mich verbreitet, eine Unwahrheit, die ich mitbekommen habe. Und die hat mich so geärgert und gleichzeitig hat es mir geärgert, warum es mich geärgert hat. Kann mir ja egal sein, warum und so, ne? Aber es war einfach so, es hat mich umgetrieben. Wie kann die Person das über mich verbreiten? Und das stimmt überhaupt gar nicht. Und dann ist was passiert. Denn dann hat in der Zeit, wo ich dann vielleicht wachgelegen bin, bei mir nie lange, wenn ich mal sage, ich kann nicht schlafen, heißt es, ich schlafe nach 20 Minuten ein und nicht nach einer Minute. Aber wenn ich in der Zeit, wo ich dann wachgelegen bin und darüber nachgedacht habe, da hat Gott eine Sünde meiner Jugend mir aufgetischt, die so ähnlich war wie das, was mir zu Unrecht vorgeworfen wurde. Und auf einmal stand mir diese Sünde vor Augen. Ich habe gedacht, so ein Scheiß. Da werde ich zu Unrecht beschuldigt und da kommt der Geist Gottes und beschuldigt mich zu Recht. Und ich habe es weggedrückt, habe so in mir selber das so gewälzt. Es ging über mehrere Tage und Wochen, dieser Prozess, erstmal weggeschoben. Das zählt nicht mehr, das ist lang her, das ist alles. Also da denkt ja kein Mensch mehr dran und so. Und dann in anderen Nächten habe ich dann darüber nachgedacht, so, du warst damals so jung, ganz am Anfang vom Glauben, also, da kann doch keiner verlangen, das und so. Ich habe Schuldige gesucht, systemische Unrecht, ich war in der falschen Gemeinde groß geworden und so weiter und so weiter. So ging das. Und irgendwann stand ich mit dem Rücken zur Wand. Ich hatte das Gefühl, wie es John Stott mal sagte, Hound of Heaven, der himmlische Jagdhund, hatte mich gestellt und stand zähnefletschend vor mir und gesagt, ich komme nicht weg. Gott, ich bin schuldig. Ich kann es nicht wegdrücken. Ich kann nicht mehr sagen, aber, denn immer wenn ich sage aber, sagt Gott, aber du. Aber du. Und irgendwann habe ich aufgegeben, habe gesagt, okay, ich muss es bekennen, habe es vor Gott bekannt, nochmal ganz bewusst. Und dann hat Gott gesagt, bekenne vor Menschen. Da habe ich gedacht, meine Güte, die stellen mich alle als blöd dar, wenn ich da jetzt vorbeikomme. Ich so, wieso? Und dann hat Gott immer wieder gesagt, bekenne vor Menschen. Und dann habe ich mich einfach dazu durchgerungen, habe gesucht, einen Seelsorger, der mich begleiten kann in dem Prozess. Bin 3 Stunden zu dem hingefahren, habe 2-3 Stunden mit dem gesprochen und es war die schönste Zeit. Ich bin mit schwerem Gepäck hin und mit leichtem Gepäck und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückgefahren. Buße ist ein fröhliches Geschäft, sagt Luther. Ist was Schönes. Auspacken, loskriegen. Ging es dir vielleicht auch schon mal so, dass du wirklich so tief unter einer Sünde, unter einer Schuld, unter irgendwas, was dir passiert ist, so entschuldigen wir uns ja, dass du darunter gelitten hast? Ich würde mal sagen, viele, viele von euch werden sowas in ihrem Leben kennen oder vielleicht gerade damit strugglen, weil das kommt immer und immer wieder vor. Und du ringst so mit dir, du suchst Entschuldigungen, du verheimlichst es, du möchtest es nicht aufdecken und du kannst aber nicht. Und dann legst du es vor Gott hin, du bekennst es, du deckst es auf und dann erlebst du die Fröhlichkeit, die passiert, wenn Gott dir Vergebung zuspricht. Genau das ist, was David uns hier beschreibt. Genau das. Das beschreibt er. Wie fröhlich und schön es ist, wenn wir endlich aufgeben vor Gott und die Schuld bekennen. Ich weiß nicht, um welche Sünde es sich handelt bei dem, was David hier erst verheimlichen wollte und dann aufdecken wollte. Vielleicht war es der Ehebruch mit Bathsheba, kann sein, oder was ganz anderes. Das wird nicht deutlich. Er beschreibt es nicht, aber irgendwas lief schief in seinem Leben. Er wollte es verheimlichen, dann hat er es vor Gott bekannt, hat Befreiung erfahren und hat es in diesem Lied verarbeitet. Und deswegen ist es ja auch überschrieben mit einer Unterweisung Davids oder ein Lehrgedicht, oder wie man auch immer diesen Begriff übersetzen will aus dem Hebräischen. Klassischerweise wird dieser Psalm als der zweite von den 7 Bußpsalmen in den Psalmen geführt, obwohl er nicht direkt zur Buße aufruft. Das ist eigentlich eher so die Beschreibung von David und so ein bisschen indirekt aus seiner Story raus. Aber es wird in der Tradition sozusagen als einer der 7 Bußpsalmen. Buße ist ja ein ganz alter Begriff. Wer von uns kann denn damit was anfangen? Buße heißt, ich kehre um, ich bekenne, ich decke auf. Ich sage, es tut mir leid. Buße heißt nicht irgendwie eine Geißel nehmen und sich auf den Rücken klopfen oder Steinchen in die Schuhe oder Nägel in den Gürtel. All das habe ich auch von Leuten schon gehört, die das machen, um sich selber zu quälen. Das ist nicht so eine Selbstkasteiung. Buße ist wirklich aufdecken, umkehren, loslassen vor Gott. Dieser Psalm war von Luther wohl besonders geliebt. Er hat wahrscheinlich aus diesem Psalm heraus diesen Begriff geprägt. Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und er meinte sogar in einem seiner Kommentare, dass dieser Psalm direkt von Paulus hätte geschrieben werden können. Paulus ist ja erst im Neuen Testament. Aber der sei so eng an der Theologie von Paulus dran, das hätte gerade der schreiben können. Und einer der anderen Kirchenväter, Augustinus, ist der im 4. Jahrhundert rum, der bekannteste und wichtigste Kirchenvater und Lehrer in der Kirche, der hatte diesen ersten Vers, wohl dem die Sünden uns so vergeben sind, über sein Bett an die Decke gehängt, damit er sich in der Todesstunde an diese Vergebung Gottes erinnert, dass alles vergeben ist. Das ist eine Legende, ich weiß nicht, ob es stimmt. Jedenfalls ist, wenn wir das in einem Satz sagen möchten, es ist eine wunderbare Aussage hier. Wer endlich sein Schweigen über seine Sünde aufgibt, nicht störrisch festhält, erlebt Glück der Vergebung aus völliger Wahrhaftigkeit heraus. Es ist eine fröhliche Einladung zur Buße. Ich möchte 3 Vorbemerkungen machen, bevor ich euch die 2 großen Strophen dieses Psalmes vorstelle. Das erste ist der Stil. Hebräische Poesie wird allermeist ausgedrückt durch den sogenannten Parallelismus. Können wir überhaupt nichts mit anfangen im Deutschen, weil wir Poesie ganz anders ausdrücken. Bei uns ist Poesie hat was mit Reimen, Kreuzreim, Binnenreim, Endreim, hat was mit Satzrhythmus. Ihr kennt das vielleicht noch, Deutsch, Trochäus, Jambus, Dactylus und so Zeug. Keine Ahnung, man verdrängt es dann auch schnell wieder. Das hat bei uns was, und das löst aber bei uns ja ein Gefühl auf von hier, oh ja, da ist so ein bisschen ein Spirit drin, da ist so ein bisschen ein Rhythmus drin. Und die Hebräer, die tun dasselbe ausdrücken mit dem sogenannten Parallelismus. Sie nehmen etwas auf und dann wiederholen sie es, kauen sie es nochmal durch und nochmal durch auf eine bestimmte Art und Weise. Also hier in Vers 1 zum Beispiel könnt ihr das sehen, ganz schön, ein synonymer Parallelismus, wohl dem die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Nochmal dasselbe. Und dann, das nennt sich dann ein synekdochischer Parallelismus, man greift also den gleichen Gedanken nochmal mit neuen Worten auf, wohl dem Menschen, dem die Schuld nicht zugerechnet wird. Nochmal das Gleiche, 3-mal. Und dann kommt auf den Hauptpunkt zu sprechen, in dessen Geist kein Druck ist. Und das ist nicht unwesentlich zur Auslegung von Poesie in der Bibel. Wenn ihr die Psalmen lest, findet ihr das auf Schritt und Tritt. sogar manchmal in den Sprüchen, in den Predigern. Und das ist wichtig, das zu erkennen, denn wenn dann etwas aus der Reihe tanzt, drückt es aus, dass hier was Besonderes gesagt wird. Ne? Vielleicht der Grund, vielleicht das Ziel, vielleicht die Aufgabe, die dann in diesem Vers drin steckt. Und wir werden nachher noch drauf kommen, dass das auch hier der Fall ist. Das ist wichtig, damit wir nicht verwirrt sind. Ansonsten lesen wir solche Sachen und denken so, hey, wieso wiederholt er sich eigentlich die ganze Zeit? Er sagt das jetzt nochmal und nochmal und wieso? So, das ist Poesie. In den Ohren von einem Juden muss das wohl schön klingen, wenn er das liest. Also ich kann zwar das Hebräische lesen, aber für mich klingt das trotzdem irgendwie wie böhmische Dörfer. Ja? Für mich ist deutsche Poesie, da geht mein Herz auf. Rainer Maria Rilke oder so, ne? das könnte ich lesen. Aber so ähnlich muss ich es anhören für jemand aus diesem semitischen Sprachraum. Das Zweite, was wir beachten sollten in diesem Psalm, ist das Wechsel des Personalpronomens. Das ist sehr wichtig hier. Ab und zu bringt er Lehreinheiten, der David, und will sagen, dem, was vergeben wurde, das sind so ganz allgemeine Lehre. Manchmal spricht er von seiner Erfahrung. Ich, mir, mich, mir ist was passiert und so. Und manchmal geht es um dich als Zuhörer. In diesem Lied will er dir eigentlich was sagen, will sagen, du sollst dies oder jenes daraus lernen. Das beachten wir, schauen wir auch miteinander an. Und die dritte Vorbemerkung ist, es ist ein Lied. Ne? Also der Psalm ist ein Lied, ihr habt das vielleicht gehört, ich habe Sela mitgelesen. Warum Sela? Was ist das für ein komisches Wort? Habe ich früher gedacht als Teenie, wenn ich das gelesen habe. Warum steht da so ein komisches Ding? Was bedeutet das? Das weiß niemand. Kein Mensch weiß heute mehr, was dieses Wort eigentlich bedeuten hätte sollen. Man vermutet, dass es ein musikalisches Zeichen ist. Vielleicht eine Pause, vielleicht auch so ein schönes Geigenzwischenstück wie der Thomas vorher. Das könnte gut sein. Vielleicht, ich keine Ahnung, vielleicht haben die sich alle einmal im Kreis gedreht oder so, bevor sie weitergesungen haben. Man weiß es nicht wirklich. Aber es ist ein musikalisches Zeichen in irgendeiner Form. Also es ist hier ein Lied. Ne? Und deswegen hat es auch einen Aufbau. Zwei Strophen ohne kurze Bridge, würden wir heute sagen, am Schluss. Ein Fazit. So etwas, was man dann fünfmal wiederholt, bis alle in Trance sind oder so. Und dann kann man beenden. Das sollten wir beachten. Es ist kein Brief oder irgendwas, sondern ein Lied. Lass uns da mal reingehen in dieses Lied. Zwei große Strophen und ein Fazit. Strophe 1 hier, ihr seht das schon. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das besser sehen, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Die Schriftart ist nicht optimal gewählt. Wohl dem die Übertretung vergeben sind, dem die Sünden bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. In dieser ersten Strophe beschreibt David seinen Beichtkampf, seinen Bußkampf, den Kampf mit seiner Sünde und die Lehre, mit der startet er sogar, die er daraus formuliert. Wohl dem, so startet er hier. Und damit nimmt er Bezug auf Psalm 1, denn Psalm 1 beginnt auch schon mit diesem Wohl dem, der nicht im Rat der Gottlosen sitzt, sondern auf dem Weg Gottes läuft. So, ne? Wohl dem, der den Weg Gottes nimmt. Und ähnlich nehme, vielleicht kennt ihr Jesus in seiner Bergpredigt mal gelesen, auch da kommt es ja, glücklich die Sehnsucht haben nach Frieden. Selig sind die Friedensstiften. Das ist das gleiche Wort sozusagen, Makarios im Griechischen. Glücklich. Sei glücklich. Dir soll es wohl gehen. Du musst zutiefst strahlen. Ist der Hammer, wenn dir das passiert. Glücklich kannst du sein, wenn dir deine Sünde vergeben. Ist der Hammer. Und er bringt eben mit dieser Poesie drei Begrifflichkeiten. Und diese dreifache Gliederung, die wird uns noch zweimal in diesem Text begegnen. Und hier bringt er diese dreifache Gliederung. Wohl dir, wenn die Übertretung bedeckt ist, wenn die vergeben ist, die Sünde bedeckt ist und der Herr die Schuld nicht zurechnet. Ich habe deswegen die Luther-Übersetzung gewählt, die nämlich normalerweise nicht zum Predigen, weil die etwas eigentümlich in der Sprache ist. Aber die Luther-Übersetzung bringt am besten diesen poetischen Aufbau hin. Die haben sich richtig Mühe gegeben, das so darzustellen, so versuchen, wie es im Hebräischen sich anfühlt. Wohl dir, Übertretung vergeben, Sünde bedeckt, Schuld nicht zugerechnet. Und ich glaube, dass David damit ausdrücken will, dass Schuld immer eine mehrfache Ebene hat. Schuld ist nicht einfach nur so, habe ich verbockt, habe ich mir eine Vorfahrt genommen, da bin ich bei Rot über die Ampel gefahren, sorry, zahle ich 25 Euro. Kostet 70 jetzt, gell? Okay, ja, keiner weiß das besser als ich. Er will damit sagen, Schuld hat eine ethische, moralische Ebene. Ich hau dir eine rein, das ist nicht in Ordnung. Aber dann gibt es eine juristische Ebene. Du wirst damit dafür verurteilt. Diese Schuld führt dazu, dass du verurteilt wirst. Und dann gibt es noch die tiefste Ebene, die innere Opposition. Die ist nämlich der Grund unserer Schuld, dass wir gegen Gott in Opposition sind, dass wir eigentlich mit Gott im Krieg liegen. Deswegen kommt Sünde. So drückt Sünde immer Ethik aus, hat eine juristische Ebene und eine Beziehungsebene zu Gott. Deswegen dreimal hier. Und es hört sich, wie gesagt, für einen Hebräer auch richtig schön an, wenn die das lesen. Paulus zitiert übrigens diesen Bibelvers in Römer 4, Vers 7, wo er darüber schreibt, dass der Gottlose aus Gnade gerechtfertigt wird, ohne dass er was dazu tun kann, also ohne Werke. Es ist ein Geschenk von Gott. Da zitiert er genau diesen Psalm und sagt, es ist einfach, auf allen Ebenen haben wir es verbockt. Du hast falsch gehandelt, du bist verurteilungswürdig, deine Beziehung zu Gott ist kaputt. Und es ist ein Geschenk von Gott, wenn das wiederhergestellt wird. Und dann kannst du strahlen, kannst glücklich sein, wenn das wiederhergestellt wird. Wenn jemand ohne Schuld ist, kann er sich glücklich preisen. So ungefähr, wie wenn meine Kinder, die Jüngeren zumindest, zu mir kommen und irgendwas verbockt haben und sagen, Papa, es tut mir so leid, Entschuldigung. Ne? Also warum kommen die oft zu dem, bei dem, von dem sie auch bestraft werden? Ne? Weil sie kriegen ja von mir auch die Strafe. Und das, ich habe das ein paar Mal oft erlebt bei Kindern. Ich bestrafe sie und sie kommen dann zu dem, der sie bestraft hat, um sich zu entschuldigen. Und sagen, das tut mir so leid. Und wenn ich dann sage, ja, ist gut, vergebt dir, ist in Ordnung. Wie schön, wie unmittelbar die das als Kinder auch annehmen können und wie glücklich die darüber sind. Alles ist wieder gut. Ja, okay, tschüss. Und dann rennen sie wieder los zum Spielen. Glücklich, einfach locker. Das ist das, was passiert in der Beziehung zu Gott. Interessant ist, was David nicht schreibt. David versucht nicht, diesen Psalm zu beginnen mit ja, ich habe was falsch gemacht, aber die anderen sind auch nicht besser. Der Nachbar, der hat die auch beim Nackigbaden beobachtet, nicht nur ich. Hab's genau gesehen. David versucht nicht, sich zu rechtfertigen, aber ich bin ja auf der anderen Seite eigentlich der beste König, den dieses Land erst jemals hatte. Ich habe Israel zur Größe geführt. Hätte alles sagen können. Das heißt ja, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hätte so viel als Entschuldigung einführen können. Er hätte so viel sagen können, was er alles Gute macht. Ich spende was für die Kirche und dies. Alles nichts. Er fängt einfach nur damit an. Schuld, Gott vergibt sie mir. Was ist das schön? In dieser Struktur kommt jetzt quasi der Höhepunkt, in dessen Geist kein Trug ist, in diesem Vers 1. Also wenn die Schuld vergeben ist, Sünde bedeckt, die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Und es ist nicht irgendwie chronologisch zu verstehen, so nach dem Motto, wenn dir vergeben wurde ist, dann musst du aber wirklich dich anstrengen, dass du dann auch ehrlich Christ bist, dass du dich auch anstrengst, ein guter Christ zu sein. So hatte man diesen Vers übrigens im 19. Jahrhundert verstanden, in der sogenannten, wie soll ich sagen, Computerspiel-Christ-Bewegung, also Heiligungsbewegung heißt es offiziell, wo man sich hochlevelt, immer besser wird als Christ. Du wirst Christ und dann musst du dich anstrengen, immer besser und besser und höher und weiter und schneller und toller zu werden als Christ. Es ist nicht so zu verstehen, sondern gerade in dieser poetischen Struktur sagt es aus, in dessen Geist kein Trug ist, oder man könnte sagen, wer ehrlich ist. Das sagt aus, das ist die Grundlage für Vergebung. Das ist die Grundlage, dass du ehrlich wirst vor Gott. Die Übertretung, die Schuld vergeben kannst du nur, wenn du sie aufdeckst. Wenn du sie nicht verschüttest. Wenn du darüber sprichst und nicht so tust, wie wenn alles schon okay ist. Es gibt keine Möglichkeit für dich, deine Schuld in deinem Leben, Sünde, nenn es, wie du es willst. Das irgendwie zudecken durch Leugnen, ich war es nicht. Manchmal haben das die Kinder so gemacht, ne? Stehen mit dem Stift in der Hand, das Bild an der Wand, stehen mit dem Stift, ich war das nicht. Oder mit der Schere in der Hand, die Haare liegen auf dem Boden, ich habe das nicht gemacht. Ne? So sind wir ja manchmal, wie kleine Kinder, ich war es nicht. So decken wir keine Sünde zu. Oder indem wir zurückschießen und sagen, ja, aber der ist genauso schlimm, der hat mich genauso behandelt, der hat mich nur gereizt und deswegen habe ich und so. Hilft alles gar nichts. So decken wir Sünde nicht zu. Es wird eher wie so ein Eitergeschwür in uns, sondern nur eine Art gibt es, wie Sünde zugedeckt werden kann, indem wir sie vor Gott aufdecken und er sie zudeckt. Das ist die Möglichkeit. Kein Druck, kein Falsch. Ehrlich werden vor Gott. Es bleibt unverdiente Gnade, wenn unsere Schuld vergeben ist. Und das tut uns gut, bis ins Körperliche hinein. Und das beschreibt David jetzt anhand von seinem eigenen Beispiel, Vers 2. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Ne? Heute regnet es, aber die letzte Zeit war es ziemlich trocken. So beschreibt er sich. Seine Gebeine verschmachteten, sein Saft vertrocknet. Und dann Vers 5, deshalb, darum will ich es aufdecken. Weil Gottes Hand so schwer auf ihm liegt. Einer hat mal darüber geschrieben, Gott züchtigt seine Kinder härter als die Heiden. Weißt du, warum es dich so umtreibt, deine Schuld? Und warum die anderen nebendran huren, saufen und den Staat bescheißen können, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben? Das liegt daran, dass du ein Kind Gottes bist. Denn Gott erzieht seine Kinder. So wie ich auf dem Spielplatz nicht die Kinder von der anderen erziehe, sondern meine Kinder. Gut, das machen nicht alle so. Manche hier, wenn ich meine Kinder auf dem Spielplatz sehe, die erziehen auch meine Kinder mit. Aber idealerweise, sage ich mal, erziehen wir unsere Kinder und nicht die Kinder von den anderen. So macht es Gott auf jeden Fall. Und deswegen, wenn es dich nicht loslässt, dann ist das ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Denn ansonsten wäre es dir völlig egal. Was juckt mich, ob irgendein Gott irgendwas schlimm findet, ist mir doch völlig egal. Gott erzieht seine Kinder. Und es geht dem David so. Er verschmachtet innerlich. Und es gibt nur eine Möglichkeit für ihn, da zu entkommen. Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Ist Gott für Gott nicht wichtig, dass du keinen Fehler hast, dass du keine Sünde hast? Das ist ja lächerlich, er kennt doch dein Herz besser als du. Der weiß doch, wie verdorben du drin bist. Der weiß, dass ich zu jeder Sünde in dieser Welt fähig bin. Zeig mir irgendwas Schlimmes, was passiert, ich kann das. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche nicht so tun, wenn das mir nicht hätte passieren können. Er liebt Buße, Geständnis. Er liebt es, wenn du es einräumst, dass du Sünder bist, weil er weiß es sowieso schon lange. Und das ist die erste Frage, die da drin steckt für dich. Gestehst du? Gestehst du? Manchmal sagt es ja ein Richter. Gestehen Sie? Nein, ich plädiere auf unschuldig. So sind alle, ne? Gibt irgendwie bessere Karten dann nachher in der Verhandlung. Bei Gott nicht. Bei Gott machst du das eine Zeit lang und dann liegt seine Hand schwer auf dir. Der zeigt dir schon, dass auf unschuldig plädieren am Ende nichts bringt. Als er es verschweigen will, der David, wird er krank. Er wird krank. Seine Gebeine verschmachten. Er heult den ganzen Tag. Es nimmt dir die Sünde in deinem Leben, nimmt dir Leistungsfähigkeit, Lebensmut, nimmt dir Kraft. Heulen und Klagen ist es, was du erntest. Es hat Folgen für den Körper, wenn wir sündigen. Es schlägt sich nieder. Ein schlechtes Gewissen lässt sich nicht wegtherapieren. Selbst, David sagt hier, selbst schlafen hilft nichts mehr. Manchmal macht man das ja, wenn es richtig schlimm ist, und dann schlafen wir einfach. Und dann ist der Morgen sieht alles besser aus. Er sagt hier, Tag und Nacht liegt deine Hand schwer auf mir. Nicht mal mehr Nacht hat er Ruhe gekriegt. Dass mein Saft, also er beschreibt es fast wie in so einer Zitruspresse, oder? Gott drückt von oben und unten läuft der Saft raus. Weg ist er. Ich fühle mich so schlimm. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Es ist schlimm. So ging es mir gerade neulich morgens wieder, als ich hatte eine Sorge, die mich umgetrieben hat ein paar Tage lang. Und sie war in Verbindung mit einer Sünde von mir, mit einer Schuld. Und ich bin morgens wach gelegen, bin aufgewacht früher als sonst und konnte nicht einschlafen. So, was passiert mir normal nie? Ich kann super schlafen. Aber ich habe gemerkt, das muss ich bekennen und ausräumen, ansonsten kriege ich keinen Schlaf mehr. Und da hilft es mir nichts, das wegzudrücken. Entschuldigung, das habe ich schon gelernt, hilft einfach nichts. Da hilft es nur auszupacken und sagen, du hast recht, Gott, und ich bin schlecht. Ich bekenne es einfach. Es ist nicht gut. Und dann schlafe ich wieder wie ein Baby. David erkennt hier, es gibt kein Entkommen vor dem ewigen Gott. Er kann seinen Schuldkomplex nicht verdrängen. Es macht ihn innerlich, körperlich, seelisch kaputt. Und er hat einen schweren Kampf hier offensichtlich, das zu bekennen, seine Schuld einzugestehen. Irgendwann aber ringt er sich durch und bekennt, was er hätte längst schon tun sollen. Komm, ich lege es vor Gott ab. Darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Merkt ihr wieder diese dreifache, diese Dreigliederung? Wieder in diesem schönen poetischen Parallelismus. Sünde bekennen, Schuld nicht verhehlen, Übertretung bekennen. Dass ich was Böses getan habe, dass ich damit verabscheuungs- und verdammungswürdig bin juristisch und dass es nur ausdrückt, wie ich in Opposition gegen Gott bin, dass es meine Beziehung zu Gott kaputt gemacht hat. All das bekennt David hier. Und dann wird er hier sehr persönlich. während er, also das Personalpronomen wechselt hier für die Literaturfans von euch, also wo er am Anfang die Lehre so wohl dem, dessen und so, hier kommt er so, ich bekenne dir, ich sag's dir, ich verberg's nicht mehr. Boah, da steckt so viel drin, weißt du, du hast irgendjemand was Böses getan, ist in Ordnung, musst du auch irgendwie wieder in Ordnung bringen, aber deine Sünde ist im Tiefsten nicht nur ein Problem zwischen dir und der Person, zwischen dir und deiner Ex-Frau, zwischen dir und deinen Kindern, zwischen dir und deiner Schwiegermutter, sondern es ist im Tiefsten ein Problem zwischen dir und Gott. Das ist es. Jede Sünde ist im Tiefsten ein Problem zwischen dir und Gott. Und David bekennt es. Er sagt es hier, ich decke alles auf. Letztlich ist es ein Problem zwischen dir und mir. Wenn der Kontakt abreißt mit verschiedenen Personen, weil du was falsch gemacht hast, dann ist es nicht nur der Kontaktriss zwischen dir und dem, sondern dann beschädigst du deinen Kontakt zwischen dir und Gott. Das ist im Tiefsten das Problem. Und deswegen schneidet David hier wie so ein Chirurg tief mit dem Messer alles raus. Er hebt alles ins Licht und sagt, schlimm, 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 ich kann nichts zu meiner Entschuldigung sagen. Er hätte viel sagen können, er war ein besserer Mensch als viele von uns. Aber er sagt, ich kann im Grunde nichts sagen, es ist verloren. Ob seine Beichte öffentlich war, im Gottesdienst, im Tempel, keine Ahnung, vielleicht war es eine öffentliche Sünde, dann muss er es auch öffentlich sagen, vielleicht. Oder vielleicht war es nur unter vier Augen, vielleicht war es nur vor Gott, wir wissen es gar nicht. Es wird hier nicht beschrieben, wie er gebeichtet hat. Aber dass er es gemacht hat, ist klar. Und wie ihm klar geworden ist, dass Gott ihm seine Sünde vergeben hat, wird hier auch nicht beschrieben. Aber in irgendeiner Art und Weise ist es ihm klar geworden. Es ist eine Tatsache gewesen, wie Thomas hat gerade aus dem Johannesbrief vorgelesen vorher, wie es Johannes auch schreibt, ne? 1. Johannes 1, wo er sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es passiert, wie du das merkst, ist ein anderes Thema, aber es passiert einfach, dass Gott dich reinigt. Man kann sicher sein, das ist die Lehre hier, man kann sicher sein, dass einem vergeben ist. Du kannst dir sicher sein, dass Gott dir vergeben hat. Und deswegen ist schon die Frage, die ich dir heute stellen will, bist du dir sicher, dass Gott dir vergeben hat? Grundsätzlich, aber auch vielleicht bei einer ganz konkreten Problematik in deinem Leben. Du kannst dir sicher sein, wenn nicht, such jemand, vor dem du bekennst, deck deine Schuld auf, mach's wieder David. Was kann dir denn für einen Zacken aus der Krone krachen? Also, aber ich kann dich gut verstehen, ich kämpfe auch manchmal wochenlang mit so Themen. Aber eigentlich ist Beichte ein fröhliches Geschäft, wie du das sagst. Deck's doch einfach auf, lass dir Vergebung zusprechen, erdecke die Gnade Gottes neu und dann geh fröhlich weiter. So einfach könnte es sein. Nur mir sind kompliziert. Verstecken, entschuldigen, relativieren, rechtfertigen, das können wir richtig gut, richtig gut. Dieser ganze Psalm ist eigentlich ein Lehrstück oder diese ersten 5 Verse über, wie Buße und Vergebung aussieht. Du musst ehrlich werden, du musst bekennen, nimm Gnade in Anspruch. Gott vergibt dir freiwillig, unverdient und vollständig, sodass er nicht mehr dran denkt an deine Sünde und du kannst dich in alle Ewigkeit freuen über das, was er getan hat. Das ist sozusagen die Lehre aus seinem Erleben. Und dann wechselt David in die zweite Strophe und formuliert eine Anwendung, dass die Leute dann sozusagen in der zweiten Strophe singen können im Worship. Ich habe es mal so genannt, Strophe 2, halt Augenkontakt mit Jesus, halt Augenkontakt mit Gott, könnte man sagen. Es ist ja so eine Binsenweisheit, die kennen viele von euch. Wenn du irgendwas Schlimmes erlebt hast, kannst du jemanden verstehen, dem was Schlimmes passiert ist. Also wer von euch schon mal einen Burnout hatte, kann andere gut verstehen, denen dasselbe passiert. Wer schon mal in Depression oder Schwermut gerutscht ist, kann besser verstehen, wie es jemandem geht. Wer ganz schlimme Kinder hat, kann gut andere verstehen, die auch schlimme Kinder haben oder andersrum. Wer mit seinen Eltern nicht klar, okay. Aber wenn du auch noch erlebt hast, wie sich das Problem löst, also wie du aus einer Depression wieder rauskommst, wie das Burnout dir zu einem Gewinn wird in deinem Leben, wie die Schwierigkeiten in deiner Familie auf einmal in eine wunderbare Beziehung wieder sich, dann kannst du nicht nur verstehen, wie es anderen geht, sondern du kannst ihnen auch helfen aus deiner Erfahrung. Du kannst ihnen sagen, schau mal, so habe ich es erlebt und das ist super. Das hat super funktioniert bei mir. Und so macht es David hier. Wenn du, wie David, was Schlimmes getan hast, und das Wunder der Vergebung erfährst, dann teilt es mit anderen, dass auch andere profitieren. Und David tut es, In dieser zweiten Strophe folgert er: Wenn deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung gekommen ist, du deine Schuld ausgeräumt hast vor Gott, dann kannst du wieder richtig in Touch, richtig in Beziehung mit Gott sein, kannst reden mit ihm, also beten, und du kannst dich von ihm geführt wissen. Deshalb, Vers 6, werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Also, weshalb können wir beten in Angst? Weshalb wird Wasserflut uns nicht ersticken? Also das ist eine Symbolik, ne? Das ist nicht echtes Wasser, sondern da geht es um Inneres, wenn das Wasser dir bis zum Hals steht oder so. Weshalb können wir sicher sein, dass das Wasser uns nicht gelangt? Weil wir unsere Beziehung zu Gott geklärt haben. Das ist die Voraussetzung. Deshalb, darum, bezieht sich auf die ersten 5 Verse. Wenn deine Beziehung mit Gott geklärt ist, wenn deine Schuld ausgeräumt ist, wenn du bekannt hast, wenn Gott dir Vergebung zugesprochen hat, dann kannst du sicher sein, dass Angst dich nicht umbringt, dass das Wasser nie weiter steigt als bis zum Hals, dass du nicht daran erstickst. Nur dann. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke aufgegriffen, im Hebräerbrief. Hebräerbrief nimmt das super viele Symboliken und Themen aus dem Alten Testament auf. Wenn ihr den mal lest, könnt ihr nicht verstehen, ohne dass ihr das Alte Testament lest. Und der Hebräerbrief nimmt auch gerade diese ganze Tempelthematik auf, und da ist der Tempel und der Priester und was das alles mit Jesus zu tun hat, wie es auf Jesus deutet. Und da steht in Kapitel 10, Vers 19 und folgende: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe in voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Schwierige Worte, aber ganz einfach zu verstehen. Der Hebräerbrief sagt, was auf Golgatha passiert ist, wo Jesus gestorben ist, ist ganz einfach. Es gab einen Tempel, einen Bereich, da durften Leute hinkommen, und es gab einen Bereich, da durfte niemand hinkommen. Im Allerheiligsten, wo Gott wohnt, da waren die Leute durch einen mehrfach vernähten Vorhang getrennt. Niemand durfte da reingehen. Es gab nur eine Ausnahme einmal im Jahr, aber normal durftest du da nicht reingehen. Weil du, damit war symbolisiert, du kannst nicht ins Herz Gottes, du kannst nicht so tief in Gottes, in die Beziehung Gottes reinkommen, sondern es ist immer noch so irgendwie so ein Vorhang zwischen dir und ihm. Und als Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht, und stirbt, da zerreißt dieser Vorhang, und die Evangelisten legen Wert darauf, von oben nach unten. Das kann kein Mensch machen. Von oben nach unten auseinander, und auf einmal ist der Zugang wieder frei ins Heiligtum. Du kannst in Beziehung mit Gott kommen. Du kannst mit ihm eins werden. Deswegen diese Betonung bei Paulus, dass, wenn er sagt, dass wir gläubig sind, schreibt er oft, wir sind in Christus oder Christus ist in uns. Es ist eine tiefe Einheit zwischen Gott und dir. Und die ist nur möglich, nicht durch Meditation oder ein Yogi oder irgendwas. Die ist nur möglich durch Christus, durch seinen Tod. Deswegen, er hat den Vorhang zerrissen in seinem Leib, in seinem Blut. Weil er gestorben ist, ist der Zugang zu Gott endlich wieder frei. Der ferne Gott wird zu einem nahen Gott. Und es ist so schön, dieses Bild, was dann, David greift das voraus hier in Vers 6, wo er dann sagt, eben, wenn Gott in dir ist, bleiben die Stürme draußen. Das korrespondiert mit dem, was Jesus sagt in der Bergpredigt am Schluss, mit dieser Geschichte kennen viele von euch, mit dem klugen und dummen Mann. Der dumme Mann baut sein Haus auf Sand, und was passiert? Der Sturm kommt ins Haus, durch den Sand. Der kluge Mann baut sein Haus auf dem Felsen, und was passiert? Lässt mal diesen Wortlaut, wie er das beschreibt, der Sturm bleibt draußen. Stürme sind da, kein Thema. Aber wenn Christus drin ist, ist der Sturm draußen. Und das ist so schön hier, dieser Vers 6. Wir können beten in Angst, und die Stürme kommen nicht rein, wenn Gott drin ist. Sie sind da, aber sie bleiben draußen. Dieses persönliche Erleben überträgt nun der David auf sein Leben, Vers 7. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann, Selah. Ich muss erst mal ein Zwischenspiel einbauen, damit man drüber nachdenken kann. Du bist mein Schirm. Das ist so wichtig, dass Gott mein Gott ist. Es gibt so alte Erzählungen von aus dem 19. Jahrhundert und früher, von dem frühen Pietismus. Unsere Gemeinde gehört ja zu der großen Bewegung des Pietismus, also Reformbewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche. Und im frühen Pietismus in Deutschland, da gab es noch keine Freikirchen und so, da hat es Leute gegeben, die sind von Deutschland über die Basler Mission ausgereist in die ganze Welt, um überall das Evangelium von Jesus zu verbreiten. Und einer davon war ein bisschen schrulliger Typ aus dem Schwäbischen, Samuel Hebig hieß der. Der war doppelt schrullig, weil er irgendwie schon als Mann in meinem Alter erst ausgereist ist und immer so ein bisschen sneaky gekleidet war, wie ein Gentleman mit Schirm und Melone und so. Und der hat da unter den englischen Kolonialisten sozusagen das Evangelium verkündigt, aber meistens sind eigentlich Tamilen und Inder zum Glauben gekommen, gar nicht die Engländer. Und es gibt super witzige Geschichten von ihm, wie Leute geschrieben haben nach Hause, das müsst ihr gesehen haben, wenn der auf den Markt kommt mit seinen tamilischen Jüngern, dann fängt er an, groß zu predigen, und dann schmeißen alle Leute Tomaten und Eier und so, und dann hat er so einen großen Schirm dabei, den spannt er über sie alle auf, und dann zerplatzt es da alles, und wenn der Regen vorbei ist, klappt er ein, und dann predigt er weiter und so. Das war anscheinend super spannend. Und dieser Samuel Hebig war so ein ganz feiner, also auch wenn er ein bisschen schrullig war, aber so ein ganz feingläubig, kindlich gläubiger Mensch. Und es wird berichtet von einer seiner Lehrstunden, das hat einer seiner tamilischen Jünger überliefert, da wird berichtet, wie er die fragt, so in so einer, so wie so eine Katechese, so eine Unterweisung, fragt er sie so, für wen ist Jesus gestorben? Für wen ist Christus gestorben? Und dann sagen seine Schüler so, ja, für alle eigentlich. Ja, okay, aber für wen ist Christus gestorben? Ja, für jeden, der umkehrt und Buße tut. Richtig, aber für wen ist Christus gestorben? Schweigen erstmal. Und irgendwann sagt einer, für mich. Und dann läuft ihm so eine Träne runter und sagt, du hast recht, für mich. Für mich ist Jesus gestorben. Und wann brauchen wir also die Gnade Gottes? Und dann fangen wieder da einer an, wenn wir schuldig werden. Richtig, aber wann brauchen wir die Gnade Gottes? Ja, immer brauchen wir. Na ja, aber wann brauchen wir die Gnade Gottes? Schweigen wieder. Und dann sagt irgendwann einer, jetzt. Und er sagte, genau, jetzt. Christus ist für mich gestorben. Und seine Gnade brauche ich genau jetzt. Das ist das, was David hier macht. Er bezieht es einfach konsequent auf sich. Du bist mein Schirm. Ich bin als Jugendlicher sehr gerne auf Berge gekraxelt, bin hin und wieder von Unwettern überrascht worden, musste schnell absteigen, das ist sehr gefährlich im Gebirge. Die gerne wandern von euch wissen das. Eine Schwester von mir hat einen Witwer geheiratet, dessen Frau in den Flitterwochen vom Blitz erschlagen wurde in den Bergen. Und wenn du dann die Berge hochsteigst, gibt es ab und zu Schutzhütten. Ne? Und es ist einfach nur eine Schutzhütte. Aber wenn dich oben der Sturm überrascht, das Gewitter schneller kommt, als du erwartet hast, und du runterrennst den Berg und in diese Schutzhütte reinrennst, dann ist es nicht mehr eine Schutzhütte, sondern dann ist es meine Schutzhütte. Und das ist, was Jesus für dich sein will. Er will nicht einfach nur ein Gott sein, er will dein Gott sein. Er will nicht einfach nur den Menschen gnädig sein, er will dir gnädig sein. Und nicht einfach immer, wenn, sondern jetzt. Die Schuld deines Lebens, die dich drückt jetzt gerade, oder irgendeine Schuld, die dich drückt, jetzt ist Gnade. Jetzt will Jesus sie ausräumen und nicht irgendwann. Das ist, was David hier auf den Punkt bringt. Und er betont es, indem er jetzt so einen überraschenden Wechsel des Subjekts vornimmt in Vers 8. Und das ist der Hochzeitsvers meiner Frau und mir. Auf einmal übernimmt Gott das Ruder deines Lebens. Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Er zitiert hier irgendwas, keine Ahnung, wir wissen nicht mehr, woher es kommt. Er zitiert hier was und sagt, auf einmal übernimmt Gott das Ruder deines Lebens. Wo vorher der Mensch in Vers 3 und 4 noch in sich selbst gekrümmt war, alles verborgen und versteckt hat und die Sünde nicht aufdecken wollte, da richtet ihn Gott auf einmal auf und ist ein echtes Gegenüber für ihn und er kann aufrecht vor ihm stehen. Ich leite dich mit Augenkontakt. Augenkontakt leiten ist Hammer, wenn du das kannst. Ich habe in der Jungschar manchmal früher Spiele gemacht, wo die Leute, manche von euch waren in der Jungschar bei mir, wo man Leute durch einen Parcours leiten muss, ohne dass man was sagen darf. Das ist spannend, ne? Wenn du Hände und Füße benutzen musst. In der Flüchtlingsarbeit musste ich auch oft Hände und Füße benutzen, weil ich schlecht Englisch und die anderen noch schlechter Englisch gesprochen haben. Aber mit den Augen sich verständlich machen. Alter Falter. Es gab mal einen großen Dirigenten, mein Vater war 50 Jahre Dirigent und der hat mal die Geschichte mir erzählt. Es gab einen weltbekannten Dirigenten, der hat gesagt, ich kann mein ganzes Orchester ohne Hände dirigieren. Und der konnte das auch, hat ein Konzert gemacht ohne Hände, der hat nur mit den Augen dirigiert. Um mit den Augen zu dirigieren, braucht es eine tiefe, tiefe, vertrauensvolle Beziehung. Ich kann meine Kinder mit den Augen dirigieren. Die halten mir das vor, die sagen, oh, jetzt kriegst du den Daddy-Blick. Guck nicht so, Vater, sagen sie. Die treten gleich die Augen aus dem Kopf, wenn ich ganz streng gucke, ne? Oder so. Es braucht eine Beziehung. Und dass meine Kinder das wahrnehmen, dass ich sie so streng angucke, heißt, sie gucken mich an. Wenn sie mir den Rücken zudrehen, sehen sie nicht, wie ich gucke. Es ist eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung, wenn man jemanden mit den Augen leiten kann. Und das ist, was Gott in deinem Leben tun will. Mit dir in Augenkontakt bleiben, jeden Moment, damit er dich leiten kann. Entweder er tut es auf eine gütige Art und Weise wie ein Vater, weil du ihn siehst, weil du offen und ehrlich vor ihm bist. Wenn du aber gekrümmt in dir selber bist und deine Schuld verbirgst und sie verheimlichst, dann bist du wie das, was im nächsten Vers kommt. Vers 9, seid nicht wie Rosse und Maultiere oder Esel und Maultiere, die ohne Verstand sind. Das ist nicht biologisch gemeint, ne? Denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Spurgeon, der bekannteste Prediger vor über 100 Jahren, hat das mal so genannt, auf Neudeutsch, er sagt, Gott würde uns nicht wie Maultiere behandeln, wenn wir nicht solche Esel wären. Ne? Aber wir sind manchmal so. Wir rennen einfach weg. Und wenn wir wegrennen, können wir ihn nicht sehen. Und dann nimmt er die Peitsche. Wie gesagt, Gott erzieht seine Kinder, nicht die Kinder von den anderen. Und dann legt seine Hand auf dir. Und dann wird es hart. Dann lässt er dich nicht zur Ruhe kommen und es treibt dich innerlich um. Der Mensch erspart sich viel Schmerzen, wenn er sich Gott beugt und ihn dann eben als Retter und nicht als Richter gegenüberstellt. Und das führt der David hier mit so einem einfachen Satz in Vers 10 auf den Punkt, der Gottlose hat viele Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Es gibt keinen breiten, einfachen Weg zu Gott, sondern nur das schmale Tor der Buße. Und da stehen wir alle davor. Und du bist, vielleicht hockst du jetzt drin, bist kein Christ, hast nicht die Schuld deines Lebens vor Gott bekannt. Und dann stehst du vor diesem Tor heute, du spürst, wie der Geist Gottes anklopft in deinem Herzen. Und dann sagst du, da gehe ich nicht durch. Da muss ich ja meine Autonomie abgeben. Ich habe einen Stolz, das mache ich nicht. So schlecht bin ich nicht. Also dann muss erstmal der, guck mal, wie der sich verhält. Und dann gehst du durch dieses Tor hindurch und dann merkst du, das, was ich abgegeben habe, war eigentlich nur die Sünde. Auf einmal bin ich befreit, der zu sein, der ich eigentlich sein kann. Ich habe eine ganz andere Freiheit, weil die Last meines Lebens, die Schuld mir abgenommen wurde. Vorher war ich ein Schatten meiner selbst, ich habe es nicht mal geblickt, dass es so ist. Das ist eine Erkenntnis, die kommt aus einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Denn Schuld ist nie nur moralisch, die ist nie nur juristisch wirksam, dass du verurteilt wirst, sondern sie macht immer auch die Beziehung zu Gott kaputt. Und damit komme ich zum Schluss, oder David vielmehr kommt zum Abschluss, zum Fazit aus seinen zwei Strophen. Einfacher Vers, den er hier in Vers 11 bringt, ein Jubelruf. Kann ich die nächste Folie haben, bitte? Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jauchzt all ihr Frommen. Das ist sein Fazit drunter. Und wieder so schön, hä? Wie bei der Schuld, dreigliedrig, so auch hier, bei der Vergebung dreigliedrig, so auch hier der Jubelruf dreigliedrig. Freut euch, seid fröhlich und jauchzt. Ihr müsst euch das mit poetischem Jambus und Trocheus vorstellen und so. So fühlt sich das eigentlich an, wenn man das liest. Ein Hebräer hätte das erkannt, na, wie so, wow, und wieder taucht es auf. Es ist einfach nur Jubel. Alles super, freu dich. Und was ist der tiefste Grund der Freude? Des Herrn. Freut euch des Herrn. Weil Gott alles geändert hat. Gott ist dein Sündenvergeber, dein Vater, dein Wegweiser, dein Lehrer, wenn du mit seiner Schuld zu Gott kommst. Es betont hier dieser Parallelismus, dieses poetische Bild betont, du darfst dich freuen, fröhlich sein und jauchzen, weil Gott dich gerecht macht, weil er dich zu wahrer Frömmigkeit befreit. Es gibt eine Geschichte von Joseph Haydn. Ich weiß nicht, ob ihr Joseph Haydn kennt, Kirchenmusiker, schon lang her. Ich musste ihn im Klavierunterricht lernen. Es war eine Qual, ich sag's euch. Aber Joseph Haydn war auf jeden Fall einer der großen Kirchenmusiker im deutschsprachigen Raum. Und sein Freund, der Dichter Karpani, der ist zu ihm gekommen und hat ihm mal gesagt, warum er denn seine Kirchenmusik so fröhlich macht. Weil eigentlich muss es ja ein bisschen so getragen und so sein. Ne? Und da hat er ihm die Antwort gegeben, ich kann sie nicht anders machen. Ich schreibe das nieder, was ich in meinen Gedanken empfinde. Und wenn ich an Gott denke, dann ist mein Herz so voller Freude, dass die Noten einfach aus der Feder tanzen und springen. Wie cool ist denn das? Also die von euch, die Klavierunterricht haben und sich durch Haydn durchquälen, so wie ich mit 15. Lasst euch das gesagt sein. Eigentlich sollten die Noten aus der Feder tanzen und springen. Es ist eine große Freude. Dieser Psalm 32, ich will es dir in dein Leben reinsprechen. Wenn du jetzt gerade hier sitzt und du bist unbekehrt, stolz stehst du vor Gott und denkst, so schlecht bin ich nicht. Lass dir das gesagt sein. Du bist noch viel schlechter. Du bist noch viel kaputter. Aber durch Gott kannst du dieses in sich Verkrümmte, kann sich aufrechnen. Du kannst ehrlich, frei und ohne Schuld vor ihm stehen und befreit werden zu etwas, was du dir noch gar nicht vorstellen kannst, dass es möglich ist in deinem Leben. Es gilt aber genauso dir, du Frommer oder Fromme, die ihr schon Jahrzehnte in christliche Kreise kommt, alles genau wisst, die Bibel jedes Jahr einmal durchlässt und so. Die ihr aber Sünde in eurem Leben bungert, die ihr verheimlicht, die ihr in euch tragt, weil irgendwie nicht sein soll, was nicht sein darf. Raus damit, her damit, offenlegen, bekennen, sagen und das nachvollziehen. Freude ist ein fröhliches Geschäft. Das ist schön. Buße ist ein fröhliches Geschäft. So schön, wenn ihr es einfach aufdeckt. Tut es einfach. Gilt aber auch für dich und das sind manche von euch. Du niedergeschlagene und kaputte Seele, die nachts wach liegt und sich selber zerfrisst über das Böse in ihrem Leben und das, was alles hätte anders laufen, sondern überhaupt und sowieso. Gott ist so viel größer als alles, was schief lief in deinem Leben. Er vergibt dir gerne. Bring alles einfach zu ihm. Vergebung ist Gottes freudiges Geschäft. Ehrliche Buße ist unser freudiges Geschäft. Lass doch Gott wieder dein Gott sein und lass dir seine Gnade jetzt schenken. Amen. Oh, lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nahe gekommen bist. Herr, du hast das, was wir hier im Psalm eigentlich nur vorgeschattet empfinden, was David schon irgendwie spürt. Du hast es gelebt. Du hast es bewirkt. Du hast den Vorhang zerrissen. Auf einmal ist diese tiefe Beziehung zum Vater wieder möglich, wo wir einfach weggerannt sind vor ihm, wo wir mit ihm nichts zu tun haben wollten, wo wir durch unsere Taten gezeigt haben, dass unsere Beziehung zu Gott futsch ist oder gar nicht existent ist. Oh Herr, ich bete für die von allen, die hier sitzen oder die es hören am Bildschirm, die jetzt tief getroffen sind, denen du wie mir so manches Mal die rote Karte zeigst, die Schuld ihres Lebens oder ihres Moments vor Augen hältst und sagst, aber du, Herr, lass sie diesen Drive kriegen, nicht zu verstecken, nicht zu verheimlichen und sich damit Schmerzen zuzufügen bis ins Körperliche hinein, sondern lass sie einfach aufdecken. Lass sie es einfach preisgeben und lass sie Gnade jetzt finden. Werde du ihr Gott, ihr Retter, ihr Erlöser. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.